ARD Sounds.
Das Ebola-Virus breitet sich weiter aus und die Weltgesundheitsorganisation ruft eine internationale Notlage aus. Aber wie gefährlich ist der Ausbruch? Der Kampf gegen Ebola läuft auf Hochtouren in der Demokratischen Republik Kongo. Doch wie kann man das Virus stoppen mit einer eh schon schlechten Gesundheitsversorgung und gekürzten Hilfsgeldern aus dem Westen? In dieser FKM-Folge erzählt uns Bettina Rühl aus dem ARD-Studio in Nairobi von der Situation vor Ort im Ostkongo, wo es an vielem fehlt, auch an Vertrauen. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Freitag, der 29. Mai. Hi Bettina, willkommen bei FKM.
Vielen Dank.
Ich habe berichtet von einem Pfadfinder, François Kassereka. Der ist mit einem Megafon durch Bunia gegangen. Bunia ist die Hauptstadt der Region Ituri, die jetzt von dem Ebola-Ausbruch vor allem betroffen ist, wo es angefangen hat.
In der Demokratischen Republik Kongo.
Genau, im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Die meisten Straßen sind Lehmstraßen oder Erdstraßen. Die Häuser sind jetzt auch nicht viele Hochhäuser. Also es ist eher eine Stadt, die sich in die Fläche ausdehnt als in die Höhe. Bunia hat gut 100.000 Einwohner und natürlich dann ein Umfeld noch, also Ausläufer mit eben nochmal einer sehr dichten Bevölkerung. Und François Kassereka klärt die Leute auf über das Virus und empfiehlt den Leuten, was sie tun sollen. Das sind Regeln, die wir noch zum Beispiel von der Corona-Pandemie kennen. Also Abstand halten, Hände waschen, kranke Menschen nicht berühren und vor allem tote Menschen nicht berühren. Weil das halt im Kongo eigentlich nicht in Frage kommt, dass man zum Beispiel von kranken Menschen, von Angehörigen Abstand hält. Und zur traditionellen Beerdigung gehört halt auch, dass man die Verstorbenen berührt und wäscht. Zum einen ist die Gesellschaft konservativ, auch sehr religiös, christlich religiös. Familien sind aber auch ganz einfach Wirtschaftsgemeinschaften. Mhm. Familie heißt, ich habe jemanden, wo ich schlafen kann. Also vielleicht, also sehr wahrscheinlich nicht mein eigenes Zimmer, aber irgendeinen Platz, wo ich bleiben kann und wo ich auch vielleicht, wenn ich jetzt eben nicht Geld verdient habe heute, wo ich hoffentlich was zu essen kriege. Also Familie ist natürlich eine Sozialgemeinschaft, ist jemand, mit dem man reden kann, ist aber auch jemand, wo man oder eine Gruppe von Menschen, wo man hoffen kann, irgendwie durchzukommen, wenn man in Schwierigkeiten ist.
Was ist das eigentlich genau für ein Virus? Wie wird er übertragen und welche Symptome haben die Infizierten?
Also, ich sag mal, zum Glück wird er schwerer übertragen als beispielsweise Corona, also nicht über den Atem, sondern durch Kontakt. Also, das heißt, durch Kontakt zu Körperflüssigkeiten. Das passiert dann häufig bei der Pflege, zum Beispiel von Patientinnen und Patienten, Schweiß und dergleichen, aber eben auch durch infizierte Oberflächen oder Bettlaken oder sowas. Aber jetzt nicht, wenn man neben Menschen steht. Das Problem ist, erst einmal sind die Symptome gar nicht so spezifisch. Also die können auch bei anderen Erkrankungen mit hohem Fieber auftreten, zum Beispiel Malaria, was in den Gegenden eine sehr häufige Erkrankung ist. Also man hat so die typischen Fiebersymptome, man hat Kopfschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen und so weiter. Und dann kommt Übelkeit vielleicht dazu, Erbrechen und bei schlimmen Verläufen versagen die Organe und vor allem die Blutung. Also das eine sind die inneren Blutungen, die man natürlich nicht sieht, aber die für den Patienten, die Patientin im Zweifel das Problematischere sind. Das andere sind aber auch Blutungen aus den Öffnungen im Gesicht, also zum Beispiel Nase oder auch Augen. Da ist es dann aber so, dass halt das Blut im Augenweiß zu sehen ist, also da in den Äderchen. Was natürlich auch ein beängstigender Anblick ist, wenn einer buchstäblich mit blutunterlaufenen Augen vor einem steht.
Gibt es denn da jetzt sowas wie während Corona eine Art Lockdown?
Also tatsächlich läuft das Leben weitgehend weiter. Die Märkte, die Schulen und so weiter, die sind immer noch geöffnet. Also die Menschen müssen ja auch irgendwie ihr Geld verdienen. Die meisten Menschen in der Demokratischen Republik Kongo sind nicht fest angestellt, sondern arbeiten im sogenannten informellen Sektor. Das heißt, sie verdienen jeden Tag das, was sie halt verdienen und hoffentlich genug, dass es reicht fürs Leben. Also das heißt, wenn sie jetzt nicht arbeiten gehen, weil es irgendwelche Hygienevorschriften gibt, dann haben sie auch kein Einkommen. Das ist natürlich eine hohe Motivation, dann trotzdem auch rauszugehen, auch wenn es zum Beispiel wegen irgendeiner Krankheit gefährlich ist. Gottesdienste sind eigentlich verboten, haben aber trotzdem stattgefunden. Also der Staat ist jetzt auch in der Durchsetzung sozusagen seiner Gesetze nicht so durchsetzungsfähig, dass alle Regeln durchgesetzt würden. Also nein, das geht weiter. Allerdings sind die Grenzen nach Uganda geschlossen. Also es gibt einige Leute, die jetzt eben da feststecken. Man möchte ja auch nicht, dass das Virus weitergetragen wird.
Beim aktuellen Ebola-Ausbruch sind mittlerweile mehr als 1000 Verdachtsfälle gemeldet und mehr als 200 Menschen sollen bisher in dieser Variante gestorben sein. Die Dunkelziffer ist groß. Wie ist denn die Gesundheitsversorgung generell in der Region Ituri im Nordosten des Landes, wo der Virusausbruch gerade ist?
Also das Gesundheitssystem im Kongo, vor allem in diesen Regionen, ist eine Katastrophe. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also ich war bei anderen Recherchen früher mehrfach in Ituri und was mir wirklich unheimlich eingängig war damals, also ich war auf dem Weg in ein abgelegenes Dorf, das war so ein Urwalddorf, aber es gibt da viele Gegenden, die man auch praktisch nur zu Fuß erreichen kann. Also wir waren da auch zu Fuß unterwegs und mir kamen Leute entgegen, die haben in diesem matschigen Bergregenwald ihre Kranken auf so Tragen, auf dem Rücken getragen. Das ist der Krankentransport. Und so sind tatsächlich viele Dörfer in der Region. Viele Straßen, die praktisch nicht zu passieren sind. Und die Wege sind weit, bis man zum nächsten Gesundheitszentrum kommt, wenn man Pech hat. Dann ist natürlich die Frage, macht man sich überhaupt auf den Weg, dahin zu gehen? Und wenn die Leute schon krank sind, ist es vielleicht auch gar nicht mehr machbar.
Einmal zur Verortung. Du sitzt ja in Kenia, in Ostafrika. Wie kommst du denn überhaupt an Informationen? Kannst du da einfach hinreisen? Und wie weit weg ist die Demokratische Republik Kongo von dir? In welche Richtung musst du da?
Also ich müsste nach Westen fahren. Ich bin ja sozusagen wie am östlichen Ende des Kontinents. Also Nairobi liegt jetzt noch nicht am Meer, aber nicht weit ist das Meer. Und der Kongo ist zwei Länder weiter sozusagen, der Ostkongo. Also ich könnte nach Kinshasa fliegen, in die Hauptstadt. Zwischen Kinshasa und der Region, um die es geht, liegen aber auch ein paar tausend Kilometer. Der Kongo, die Demokratische Republik, ist sehr, sehr groß, also so groß wie Westeuropa. Jetzt nach Bunia zum Beispiel zu fliegen, das wäre gar nicht so einfach. Also die kommerziellen Flüge sind eingestellt.
Wegen Ebola jetzt eingestellt?
Genau. Mhm. Also ich könnte irgendwelche Sonderflüge, medizinische Flüge, könnte ich versuchen, als Journalisten draufzukommen. Dann habe ich das zweite Problem. Die Sicherheitslage in Ituri ist sehr, sehr schwierig. Es gibt verschiedene bewaffnete Gruppen. Also die Reise über Land ist jetzt auch nicht einfach oder gefährlich, mal abgesehen von dem Virus.
Und wie kriegst du die Infos aus der Region?
Also die Agenturen haben Leute vor Ort. Das sind überwiegend die Stringer, die sie immer oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie immer vor Ort haben. Und wir im Studio Nairobi, wir haben ja Zugriff auf das Agenturmaterial. Und darüber hinaus kenne ich von früheren Reisen in den Kongo und so weiter, kenne ich Leute, mit denen ich in Kontakt bin, über WhatsApp in Kontakt bin. Also zum Beispiel jetzt auch die Frage der Grenzschließung. Da habe ich einen bekannten jungen Mann gefragt, der eben da jetzt auch feststeckt. Und er hat halt gesagt, er käme im Moment nicht raus.
Du hast gerade von dem Pfadfinder erzählt, der mit dem Megafon durch die Stadt läuft, um die Menschen aufzuklären. Warum werden ausgerechnet die Pfadfinder da so aktiv?
Ja, sie unterstützen, weil sie wissen, dass das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der Regierung tief verwurzelt ist und weit verbreitet. Also viele Menschen gehen davon aus, dass wenn die Regierung etwas sagt, dass es zu einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht stimmt. Und die Pfadfinder genießen einfach mehr Vertrauen in der Bevölkerung. Und sie kommen meist ja auch aus derselben Gegend, sprechen dieselbe Sprache. Und dass die Menschen so misstrauisch sind der Regierung gegenüber, das hat schon auch mit Erfahrungswerten zu tun. Also die staatlichen Dienstleistungen zum Beispiel kommen halt sehr wenig bei den Menschen an. Und von vielen Menschen wird die Regierung eher als repressiv erlebt. Oder die Vertreter der Regierung sind halt vielleicht die korrupten Polizisten, die da stehen und Geld verlangen. Oder eben auf jeden Fall Menschen, die einen negativen Einfluss haben oder so erlebt werden auf das Leben der Menschen. Und das Misstrauen geht ja tatsächlich auch von den Leuten so weit, dass es die Behandlung extrem erschwert. Also es gab tatsächlich auch schon Angriffe auf Behandlungszentren mehrfach, weil die Leute zum Beispiel ihre Angehörigen, ihre Verstorbenen da rausholen wollten, weil sie halt nicht glauben, dass Ebola existiert und die ganze Krankheit für erfunden halten und die Anordnung der Regierung halt sozusagen per se ablehnen. Und da ist es halt, wenn Pfadfinderinnen und Pfadfinder ihnen das auch noch mal sagen, sozusagen als eine eher neutrale und vertrauenswürdige Instanz, dann kann das eben tatsächlich helfen, die Informationen zu verbreiten, weil sie das Wissen übernehmen, die Pfadfinderinnen und Pfadfinder, diese Rolle.
Das ist ja jetzt nicht der erste Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika. Insofern müsste ja vielen auch bekannt sein, dass das Virus im Zweifelsfall auch sehr gefährlich werden kann und tödlich. Empfinden die Menschen vor Ort denn keine Angst?
Für die Menschen ist es, glaube ich, zum Teil auch eine gewisse Routine. Also es bricht dann mitnichten die Panik aus, dass der Schrecken, der dieser Krankheit anhaftet, mit dem wir auch im Westen, also in Deutschland zum Beispiel von Ebola hören, hat ganz wesentlich damit zu tun, mit dem großen Ausbruch in Westafrika.
Im westafrikanischen Guinea hat die Epidemie nach UN-Angaben mittlerweile auch die Hauptstadt Conakry erreicht. Die Krankheit verläuft in bis zu 90% der Fälle tödlich.
Vor allem müssen Ärzte und Helfer gefunden werden, die sich in neu errichtete Ebola-Stationen wagen. Das wird immer schwieriger, denn viele Mediziner und Schwestern haben sich schon angesteckt und sind an der tückischen Krankheit gestorben.
Die Ebola-Epidemie im Westen Afrikas ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation außer Kontrolle geraten. Die WHO will jetzt ein millionenschweres Hilfsprogramm auflegen.
2014 bis 2016, also es hat 2 Jahre gedauert, bis man das wieder in den Griff bekommen hat. Da sind über 11.000 Menschen gestorben. Und das war natürlich ganz furchtbar. Und das ist sozusagen wie der Grundton, mit dem man seitdem natürlich hört von Ebola. Und bis aber, dass die Menschen in der Region, bis sie sozusagen in Panik verfallen, das dauert ein bisschen, auch wegen der Nachrichtenverbreitung dort. Also viele Dörfer sind auch sehr abgelegen und so. Da kommt auch nicht jede Information unmittelbar an, um das mal vorsichtig zu sagen. Und tatsächlich die Variante, die da jetzt diesen Ausbruch verursacht hat, das ist eine sehr seltene. Von dieser Variante, Bundibujo, ist es erst der dritte Ausbruch. Und das macht diese Situation diesmal auch so besonders. Bei den früheren Ausbrüchen, auch diesem westafrikanischen, das war die sogenannte Zaire-Variante. Da hat man dann auch unter dem Druck der ja wirklich dramatischen Situation einen Impfstoff entwickelt. Und dafür gibt es also jetzt einen zugelassenen und sehr wirksamen Impfstoff und damit also auch eine Therapie. Das hilft bei den Eindämmungen natürlich. Und das gibt es jetzt von dieser seltenen Variante eben nicht. Also da gibt es keinen zugelassenen Impfstoff und es gibt keine spezifische Therapie. Und das hat eben auch zur Folge, dass jetzt die Fallzahlen steigen. Anders ist in diesem Fall auch. Es gibt Schnelltests, aber die Schnelltests, die verfügbar sind, die testen halt meist auf Zaire, weil das so viel häufiger ist. Und deshalb wurde halt erstmal mehrfach falsch negativ getestet. Also man hatte den Eindruck, das sei gar nicht Ebola, obwohl es eben doch dieser Virus war.
Gibt es denn da schon Routinen, mit denen man mit so einem Ausbruch umgeht? Und wenn ja, wie sind die?
Also tatsächlich hat die Demokratische Republik Kongo da eine große Routine. Das ist der 17. Ausbruch. Und einige Ausbrüche, die sind schon nach Fallzahlen im niedrigen zweistelligen Bereich schon wieder beendet gewesen. Also das zeigt, wie routiniert alle Beteiligten sind. Also das Allerwichtigste ist bei dem ersten Ebola-Fall, dass nachverfolgt wird, mit wem hatte der Mensch Kontakt und dann auch wieder von diesen Menschen die Kontakte verfolgt, also sozusagen so ringförmig weiterarbeitet und diese Menschen vorsorglich isoliert und testet, um damit halt sehr früh diese Übertragungskette zu unterbrechen. Und das hat auch eigentlich immer sehr gut geklappt. Und den Unterschied jetzt hat ein Mitarbeiter, ein Arzt von Ärzte ohne Grenzen, der in Ituri im Einsatz ist, geschildert. Der sagt, normalerweise fangen wir mit den Gegenmaßnahmen an, wenn es ein paar Fälle gibt. Und dann ist das natürlich auch noch sehr gut überschaubar mit dieser Kontaktverfolgung. Und in diesem Fall, weil das halt so lange unbemerkt geblieben ist, gab es schon ein paar hundert Fälle, als wir angefangen haben mit den Gegenmaßnahmen, also vor allem auch die Kontakte zu verfolgen. Dann ist es sofort eine Menge Arbeit. Und dann ist dieses ganze Hilfssystem noch gar nicht angefangen. Man hat noch gar nicht vielleicht so viele Helferinnen und Helfer, die jetzt diese Kontaktverfolgung machen können. Das ist ja extrem zeitaufwendig. Und das hat dazu geführt, dass in diesem Fall immer noch das Gesundheitssystem oder die Helferinnen und Helfer dem Ausbruch hinterherarbeiten und zwar noch nicht den Überblick verloren haben, noch nicht die Kontrolle verloren haben, aber sozusagen mehr Arbeit auf dem Tisch haben, als sie jetzt erstmal schaffen können. Also an Menschen einfach, die sie anrufen müssen, verfolgen müssen, suchen müssen und isolieren müssen.
Und wie sieht's aus bei den Tests für diese Ebola-Variante?
Also es gibt schon Tests, die eben zuverlässig auf diese Variante testen können. Die müssen verteilt werden. Alle Dinge, die man in die betroffene Region hinein und hinaus bringen muss, das ist sehr schwierig aus den Gründen, die wir schon hatten. Also Infrastruktur ist schlecht, die Straßen sind in der Regel nicht asphaltiert. Also es gibt eben auch nicht so viele Labore, die testen können, die zuverlässig testen können. Die besten sind in der Hauptstadt Kinshasa, das muss geflogen werden. Also das ist etwas zähflüssig und auch deshalb ist die Zahl der Verdachtsfälle so viel höher als die Zahl der bestätigten Fälle, weil man eben so richtig mit dem Testen, mit dem Proben nehmen, den Proben verschicken und so weiter hinterherkommt. Und ja, noch zu dieser Variante, Bundibugyo, sie ist etwas weniger tödlich als diese häufige Zaire-Variante. Also die Angaben sind so, Todesraten zwischen 30% und 50%. Das ist immer noch sehr hoch, aber bei diesem großen Ausbruch in Westafrika, da sind bei dieser Zaire-Variante damals unbehandelt, da hieß es, die Todesraten sind so bis 90%. Also für mich gab es kaum eine schrecklichere Vorstellung als diese blutende Krankheit, 90%. Aber diese Blutungen sind halt nicht spezifisch und deshalb ist es auch bei diesem Ausbruch so gewesen, dass man das lange nicht erkannt hat. Die Schnelltests waren falsch negativ. Und dann hatten die Leute halt Fieber und dergleichen, wo man dachte, ja gut, dann wird es halt eine Malaria sein. War es aber nicht. Also das Gesundheitssystem ist sowieso schlecht. Dann ist die Sicherheitslage nicht gut. Ich habe es erwähnt. Das heißt, auch für die medizinischen Helferinnen und Helfer ist es gefährlich. Und dann kommt auch noch dazu, dass es ja die massiven Kürzungen gab in humanitärer Hilfe von vielen westlichen Regierungen, auch Deutschland unter anderem. Also viele zum Beispiel Nichtregierungsorganisationen haben das Gesundheitssystem unterstützt, auch in dieser Region Ituri, haben Gesundheitszentren personell oder mit Medikamenten verstärkt. Und da ist eben jetzt noch mal ganz viel ausgedünnt worden. Das heißt, diese ohnehin sehr schlechte Infrastruktur im Gesundheitswesen ist jetzt noch mal dünner. Und das rächt sich natürlich.
Welche Konsequenzen haben die Streichung der Hilfsgelder genau?
Also Hilfsorganisationen zum Beispiel haben dann mit Medikamenten oder dem Bezahlen von Personal und so weiter unterstützt. Und da sind halt ganz viele Unterstützung weggefallen. Also mir hat das ein Arzt, der auch Ebola-Spezialist ist, aber auch einfach die allgemeine Gesundheitsversorgung da unterstützt. Der arbeitet für Save the Children. Der hat mir das im Interview gesagt.
Oui, les conséquences sont vraiment dramatiques. Sont dramatiques.
Vous voyez, also das ist so, dieses Gesundheitssystem ist halt strukturell nochmal ausgedünnt worden. Auch das UN-System hat ja deutlich weniger Geld, also die WHO zum Beispiel, aber auch das Welternährungsprogramm. Und erstmal kann man sich denken, ja, was hat denn das Welternährungsprogramm mit Ebola zu tun? Hat es doch. Wenn man wegen der Hygienemaßnahmen jetzt Menschen isolieren möchte, also verhindern möchte, dass sie großflächig unterwegs sind, man ihnen aber keine Lebensmittelhilfe geben kann, dann werden sich die Menschen vermutlich ja nicht an die Anordnung halten, sondern wenn sie Hunger haben, werden sich auf den Weg machen und werden irgendwo etwas zu essen suchen. Und tatsächlich ist es so, dass das WFP, das Welternährungsprogramm, infolge der drastischen Kürzungen nicht mehr genug Geld hat, um alle Menschen, die es auch selber als hilfsbedürftig einstuft, mit Lebensmitteln zu versorgen, sondern nur noch einen Bruchteil davon. Und das hat natürlich Folgen für die Mobilität der Menschen gezwungenermaßen. Die müssen arbeiten, die müssen Geld verdienen, die müssen irgendwie gucken, dass sie an Essen kommen. Und insgesamt liegt es daran, dass Kongo zwar tendenziell ein unglaublich reiches Land ist, es hat sehr viele Mineralien, alle möglichen Bodenschätze, was man sich nur vorstellen kann, Koltan, Gold, Diamanten und so weiter. Aber es ist ein sehr ineffizientes und auch korruptes System. Das heißt, von den Reichtümern kommt in den Provinzen und in den staatlichen Dienstleistungen sehr, sehr wenig an.
Inwiefern erschwert die politische Situation vor Ort das Eindämmen von dem Ebola-Virus?
Extrem, und das auf verschiedenen Ebenen. Also ganz offensichtlich hat der Staat nicht das Gewaltmonopol. Das ist natürlich ein Problem, also zum Beispiel die Sicherheit der Helferinnen und Helfer, aber auch die Sicherheit der Bevölkerung und die kriegerische Situation. Es gibt in Ituri 1,5 Millionen Vertriebene, also Menschen, die auch dann meistens ganz eng aufeinander leben, also in zum Beispiel vertriebenen Lagern oder bei Familien, die dann ganz viele Angehörige noch aufgenommen haben. Und dann gibt es noch eine besonders schlagkräftige Armee, die hat auch viele Schlagzeilen gemacht, M23, die auch vom Nachbarland Ruanda unterstützt wird. Und diese M23 kontrolliert faktisch die an Ituri angrenzende Provinz, nämlich Nord-Kivu, und auch die noch da südlich liegende Provinz. Und das ist natürlich ein Problem. Da gibt es also praktisch noch mal sowas, faktisch wie eine Staatsgrenze innerhalb des Kongo, also ein feindlicher Staat. Das ist jetzt nicht wie ein Nachbarstaat, mit dem man freundlich verbunden wäre. Und natürlich ist es problematisch, um zum Beispiel Material zu transportieren oder auch den Austausch von Informationen und so weiter. Also die Übervermittler werden die Informationen jetzt ausgetauscht, beide Seiten, also die kongolesische offizielle Regierung und die M23-Miliz, haben zwar gesagt, sie würden da zusammenarbeiten, aber faktisch ist die Bewegung halt eingeschränkt und sind die Informationen auch eingeschränkt.
Wenn ihr mehr wissen wollt zum Krieg in der Demokratischen Republik Kongo, darüber haben wir auch schon mal eine FKM-Folge gemacht, dann hört da gerne mal rein, die verlinken wir euch in den Shownotes. Wenn wir auf den aktuellen Ebola-Ausbruch blicken, inwiefern erschwert die starke Korruption in der Demokratischen Republik Kongo denn jetzt gerade die Situation?
Naja, auch erheblich. Also Korruption unterläuft einfach alles. Also Korruption, ich würde sagen, der sind keine Grenzen gesetzt. Also ich fantasiere jetzt ein bisschen, aber wenn irgendein Behördenvertreter möchte, dass man beispielsweise den Angehörigen jetzt in Quarantäne gibt oder was weiß ich, dann bedeutet Korruption eben, dass man gegen, keine Ahnung, ein bisschen Geld den Angehörigen doch wieder mitnimmt und auch andere Maßnahmen einfach unterläuft, die Grenze dann doch übertreten kann. Also das ist natürlich extrem problematisch.
In Berlin in der Charité wird ja zurzeit ein amerikanischer Arzt behandelt, der sich infiziert hat mit dem Ebola-Virus.
Es ist ein Arzt aus den USA, der sich bei der Arbeit im Krisengebiet infiziert hatte. Verursacht wurde der Ausbruch durch die Bundibugyo-Variante des Virus. Bislang gibt es weder einen Impfstoff noch Medikamente dagegen. Deshalb müssen die Patienten streng isoliert werden.
Wie groß ist die Gefahr, dass sich das Virus nun weiter stark ausbreitet weltweit?
Also ich lehne mich etwas aus dem Fenster und sage, weltweit geht es gegen null. Mhm. So sieht es auch die WHO zum Beispiel. Also die sagt jetzt keine Zahl, die sagt nicht null, aber das Risiko ist sehr, sehr gering, sehr, sehr hoch. Dagegen ist halt die Ausbreitung weiter im Kongo und in Staaten der Region oder überhaupt in der Region. Und da werden konkret 10 Länder genannt. Also in der Region sehr, sehr hoch. Und darüber hinaus sehr gering.
Was könnte denn ein Hebel sein, um die Situation in den Griff zu bekommen?
Ja, natürlich ein Impfstoff. Es gibt ein paar Kandidaten, die aber alle noch im vorklinischen Stadium sind. Also das wird noch sehr, sehr lange dauern. Das Entscheidende scheint mir im Moment tatsächlich ein Vertrauen aufzubauen zwischen denen, die im Gesundheitssystem arbeiten, also den Helferinnen und Helfern und der Bevölkerung. Warum ist das so wichtig? Weil das Misstrauen extrem groß ist, weil viele Menschen glauben sogar, dass es das Virus gar nicht gibt oder dass es halt aufgebauscht wird von den Behörden, der Regierung, weil die da irgendeinen Nutzen rausziehen wollen, also beispielsweise motivieren wollen, dass die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen zahlen und sie dann Hilfsgelder abzweigen oder so. Und verstecken dann beispielsweise ihre Angehörigen, wenn die erkrankt sind, weil die keine Lust haben, dass die dann isoliert werden. Die müssen natürlich isoliert werden, um nicht weiter anzustecken und so weiter. Also wenn man erreichen würde, dass die Menschen der Regierung, den Gesundheitsbehörden, den Helferinnen und Helfern vertrauen, dann hätte man, glaube ich, eine ganze Menge gewonnen, um eben das zu tun, was man vor allem machen kann im Moment. Also die Patienten, Patientinnen isolieren, Kontakte nachverfolgen und das so einzudämmen. Und da muss man mit den Menschen, mit den Betroffenen zusammenarbeiten können.
Du hast ja schon gesagt, dass du das Risiko dafür, dass es zu einer weltweiten Pandemie kommt, eher als gering einschätzt. Aber in 2 Wochen beginnt ja die Fußball-WM in den USA, in Kanada und in Mexiko. Und bei solchen Veranstaltungen, da mischt sich ja die Welt irgendwie nochmal so ganz anders, wenn tausende Fans von überall anreisen. Und die Demokratische Republik Kongo, die ist zum 2. Mal überhaupt qualifiziert.
Die Fußballnationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo muss sich vor der Weltmeisterschaft offenbar für 3 Wochen in Isolation begeben. Hintergrund ist der Ebola-Ausbruch im Kongo.
Könnte diese Fußball-WM nicht vielleicht doch zu so einer Art Katalysator für eine globale Pandemie werden?
Also das würde mich sehr überraschen, zumal jetzt ja eben die Fans aus dem Kongo, ich meine, das wird jetzt auch die große Masse nicht sein. Das ist sehr teuer. Also die, klar gibt es auch sehr, sehr, sehr wohlhabende Kongolesinnen und Kongolesen. Aber die meisten, also aus Ituri, haben das Geld gar nicht da anzureisen oder überhaupt ein Ticket zu kaufen. Das Team selber ist ja sowieso, also ist das Trainingscamp in Kinshasa ist abgesagt worden, aus genau dem Grund, wegen Ebola. Und das Kinshasa ist ja nur von dem Zentrum des Ausbruchs jetzt auch weit entfernt. Die sind schon in Belgien trainieren, um eben genau eine Ansteckung und so weiter zu vermeiden. Es gibt eine Quarantäne jetzt von 21 Tagen für aus dem Kongo kommende Menschen vor der Einreise, um dann die Karenzzeit abzuwarten. Also ich glaube, dass man das relativ gut im Blick hat.
Vielen, vielen Dank, Bettina.
Sehr, sehr gerne.
Alle aktuellen Infos zur Entwicklung rund um den Ausbruch des Ebola-Virus bekommt ihr natürlich auf tagesschau.de. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Wenn ihr keine Folge von FKM mehr verpassen wollt, dann folgt uns gerne und empfehlt uns weiter an Freunde, Familie, Kolleginnen. Und am Montag hört ihr wieder meinen Kollegen David Krause bei FKM. Und da geht es nach Myanmar. Denn der Abbau seltener Erden dort könnte zu einer Gefahr für Millionen Menschen in Südostasien werden. Autorin dieser Folge ist Axinia Weihrauch. Mitgearbeitet hat Lisa Henschel. Produktion Konrad Winkler, Jonas Teichmann, Timo Lindemann, Marie-Noëlle Zwieler und Christine Dreyer. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und ich freue mich sehr, wenn wir uns bald schon wieder hören. Aber vorher habe ich noch einen Tipp aus der ARD-Mediathek. In der neuesten ARD Crime Time geht es um den Tod von Niklas P. Vor 10 Jahren wurde der damals 17-Jährige nach einem Partyabend auf seinem Weg nach Hause brutal angegriffen, fällt in ein Koma und stirbt eine Woche später. Als die Polizei nach einem Täter, in Anführungsstrichen, südländischen Aussehens fahndet, kocht die Stimmung hoch. Die dreiteilige Serie »Warum starb Niklas? Bonn sucht einen Täter« verfolgt, warum der Tod von Niklas die Stadt nicht mehr loslässt. Schaut doch mal rein, ab sofort in der ARD-Mediathek.
Niklas war mein bester Freund halt, ne? Es gab wirklich keinen Tag, wo wir nicht zusammen unterwegs waren. Wir haben gefeiert, wir haben getrunken, wir haben mit den Freunden abgehangen. Ja, war ein gelungener Abend bis dahin.
Ja, und dann kam leider alles anders.
Naja, hat er sich auch nicht mehr bewegt.
Die Tat traf auf eine unglaubliche Emotionalität. Von tiefer schwarzer Trauer bis zu unglaublicher Wut. Guck, ich hab recht. Man kann nicht mehr auf die Straße gehen.
Wenn wir Angst um uns selbst haben, wenn wir an manche Plätze und Orte dieses Stadtteils gehen.
Dieser Fall, der hat von Anfang an eine Dimension bekommen, dass wir alle nur noch staunen konnten.
Es hätte Niklas sehr entsetzt, wenn er gehört und gesehen hätte, was sich da abspielt.
Die Polizei hat sich einfangen lassen von diesem Druck.
Dass auch die Ermittler möglichst schnell jemanden finden wollten.
Wir haben ihn. Aber ist es der Richtige? Egal, wir haben ihn.